Das Tragische mit dem Lokaljournalismus ist, dass seine Relevanz und Bedeutung sich leider häufig erst dann so richtig zeigt, wenn er nicht mehr vorhanden ist.
Das sehen wir in anderen Ländern, bei denen es dieses Zeitungssterben schon länger gibt. Dort lässt zunächst mal das Interesse an Politik nach bei den Menschen in der entsprechenden Region.
Wo wir nicht hinkommen dürfen, ist, dass der Lokaljournalismus sich zu sehr gemein macht mit der Stadt. Also das ist ein großes Problem, weswegen viele Leute, glaube ich, Lokalzeitungen auch gar nicht mehr ernst nehmen.
Gegenmacht entsteht nur durch Kompetenz. Und große Kompetenz zu entwickeln, auch dort, wo es nicht wahnsinnig attraktiv ist, wo es vielleicht nur eine kleine Leserschaft gibt, ist wichtig, wenn man Gegenmacht sein will.
Wir beobachten in der Tat, dass etliche Städte und Gemeinden die Öffentlichkeitsarbeit ausbauen, dass die sehr einseitig ist, dass sie eben Positionen vom Bürgermeister zum Beispiel oder von der Mehrheitsfraktion transportiert.
Man wird mittelfristig auch in der Bundesrepublik den Lokaljournalismus nur erhalten können mit Staatshilfen.
Lokalnachrichten. Das klingt für viele provinziell nach Kreisliga-Ergebnisse, nach dem Resümee des jährlichen Brunnenfestes. Ja, und zwischen den ganzen großen Themen der Welt auch irgendwo irrelevant. Doch der Lokaljournalismus, der ist mehr, denn er ist der Hüter der Demokratie im Kleinen. Er schaut den lokalen Akteuren auf die Finger, zum Beispiel dem Rathaus, der Landrätin, aber auch der wirtschaftlichen Lokalprominenz, also Gesellschaftsarbeit an der Basis, bevor es groß wird. Aber es sieht wirtschaftlich nicht so gut aus. In 40% der Kommunen droht dem Lokaljournalismus in den kommenden 5 Jahren das Wirtschaftliche aus. Also die journalistische Stütze der Demokratie auf dem Land, sie steht vor dem Niedergang? Fragezeichen. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich bin Christian Batzlin und ich weiß, wir haben heute einen besonderen Gast, blicken ganzheitlich auf die Krise des Journalismus und was diese für unsere Gesellschaft bedeutet, vor allem für die Demokratie, vor allem im Lokalen, wenn Medien nicht mehr ihre Funktion erfüllen. Er war Zeit-Chefredakteur, Generaldirektor des Schweizer Radios und Fernsehens, Mitglied des Zukunftsrats für Reform bei der ARD, in dem ZDF und dem Deutschlandfunk und im Surkamp Verlag. Da erscheint jetzt Mitte Oktober sein neues Buch mit dem Prinzip trotzdem, warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen. Herzlich willkommen im Kulturpodcast des SWR, Roger de Weck.
Guten Tag.
Hallo. Wir müssen den Journalismus vor den Medien retten. Wie ist denn das gemeint?
Die Gesetze des Medienbetriebs und die Gesetze des Journalismus laufen auseinander. Der Journalismus ist nüchtern, der Medienbetrieb ist aufgeregt. Der Journalismus ist sachlich, der Medienbetrieb zusehends emotional. Der Journalismus braucht Substanz, der Medienbetrieb möchte vor allem Betrieb eben. Und es wird zusehends schwieriger. Nicht nur im Lokaljournalismus, aber dort ganz besonders, seinem Beruf treu zu bleiben.
Also mit so einer Sensationalisierung geht ja oft auch eine Dramatisierung einher, wenn man es ein bisschen überspitzt. Und auch die Boulevardisierung wird oft kritisch gesehen. Aber man muss ja auch sagen, kann ja auch dazu führen, dass mehr Menschen sich überhaupt für Nachrichten interessieren. Also der Grat ist ja wahrscheinlich schmal. Die Frage ist, wandern die Leserinnen und Leser und die Nutzerinnen und Nutzer nicht auch so ab, weil sie einfach andersweitig beschäftigt sind, gerade an ihren Smartphones? Oder liegt es nur an der Art des Lokaljournalismus? Weil so könnte man ja vielleicht dem Lokaljournalismus mit, ich sage jetzt mal, diesen kleinen Themen in Anführungsstrichen auch wieder mehr zu mehr Sichtbarkeit verhelfen.
Also der Lokaljournalismus ist immer derjenige gewesen, der fast dem Prinzip Journalismus am treuesten geblieben ist und bei dem künstliche Aufregung und Bewirtschaftung von Emotionen schwierig ist. Denn die meisten Menschen in einer Kleinstadt, in einer Region, die kennen den Gegenstand der Berichterstattung. Und die Lokaljournalistinnen und Lokaljournalisten müssen extrem präzise arbeiten. Wenn ich Auslandkorrespondent bin und einen Stamm in Afghanistan falsch schreibe, interessiert das fast niemand. Vielleicht sind da 2, 3 Spezialistinnen und Spezialisten, die das merken. Wenn ich aber auch nur einen Familiennamen falsch schreibe als Lokaljournalist, dann ist fast schon der Teufel los. Also dieser Journalismus ist geerdet, dieser Journalismus ist nah bei der Sache, nah bei den Dingen. Und ich glaube nicht, dass ein aufgeregter Lokaljournalismus wirklich was brächte.
Also wir müssen den Journalismus vor den Medien retten, heißt auch, wir müssen auch im Lokalen den Journalismus vor, ich sag mal, der Sensationsgier der Medienhäuser retten, aber vermutlich auch vor einer gewissen Geldgier.
Ich glaube, man muss vor allem schauen, dass der Lokaljournalismus wieder finanziert ist. Mhm. Die meisten journalistischen Medien haben kein Geschäftsmodell mehr. Sie verdienten ihr Geld mit Werbung und Kleinanzeigen, die Lokaljournalisten ganz besonders mit Kleinanzeigen. Und diese sind fast allesamt abgewandert zu globalen Plattformen, zu Online-Märkten, zu Suchmaschinen und. Man wird mittelfristig auch in der Bundesrepublik den Lokaljournalismus nur erhalten können mit Staatshilfen. Anders geht es nicht. Und da gibt es hervorragende Beispiele in Nordeuropa beispielsweise, wie man Lokaljournalismus wahren kann, einen lebendigen Lokaljournalismus zugunsten der Demokratie aufrechterhalten kann.
Können Sie uns vielleicht mal ein Beispiel näher bringen?
Also zunächst mal eine Grundsatzbemerkung. Nordeuropa, Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark sind Spitze im Ranking, in der Rangliste der Medienfreiheit von Reporter ohne Grenzen, dieser NGO. Sie sind Spitze im Medienvertrauen. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger vertrauen noch sehr, sehr stark ihren Medien, gerade auch den regionalen und lokalen Medien. Und sie sind Spitze in der Medienförderung. Das heißt, der übliche Einwand, wenn der Staat Medien unterstützt, fällt die Staatsferne weg, können die Medien nicht mehr kritisch sein, der ist dort faktisch widerlegt. Es sind unabhängige Instanzen, die gemäß fester Regeln quasi automatisch das Geld vergeben und dann bleibt die Medienfreiheit sogar oder wird sie sogar größer. Denn was ist denn eine Pressefreiheit, wenn es keine Presse mehr gibt? Mhm. Und in Schweden zum Beispiel gibt es dank dieser Unterstützung in jeder Kleinstadt noch ein lokales Medium, wenn nicht zwei. Und das ist für die Qualität der schwedischen Demokratie ein gewaltiger Vorteil. In Dänemark, da werden nicht etwa die Medienhäuser unterstützt an sich, sondern die redaktionelle Leistung. Und wenn der Verleger dann die Redaktion abbaut, dann gibt es weniger Zuschuss. Und wenn der Verleger alterfahrene Kolleginnen und Kollegen in Frührente schickt, um gleichsam Geld zu sparen und stattdessen Volontärinnen und Volontäre anstellt, die kostengünstig sind, dann gibt es weniger Zuschuss. Das heißt, es gibt wunderbare Modelle letztlich der Art und Weise, wie man Medien stützen und unterstützen kann, die in der Bundesrepublik nicht mal diskutiert werden, geschweige denn vorbereitet werden. Leicht überspitzt formuliert, in der Bundesrepublik gibt es keine Medienpolitik.
Ich sag mal, noch stehen wir ja in Deutschland eigentlich ganz gut da. Das hat zumindest eine Studie des Europäischen Zentrums für Presse- und Meinungsfreiheit gesagt. Auch gerade bei uns im Sendegebiet in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stehen wir immer noch im Vergleich sehr gut da. Aber die Frage ist eben, wie lange noch, wenn die Verlage so weitermachen? Weil ja auch die
deshalb
Liste.
Deshalb muss man rechtzeitig eingreifen. Also Medienwüsten hat man ja schon in Thüringen. Und ob das mit beigetragen hat zu den Ergebnissen am vorigen Sonntag in Thüringen, bleibe dahingestellt.
Ja, es gibt das Wüstenradar der Hamburger Media School. Der sagt auch, dass der Anstieg von den Einzeitungskreisen schon sehr ausgeprägt ist bei uns in Deutschland. Aber es gibt noch keinen Zeitungskreis. Anders als zum Beispiel in den USA. Hier in Deutschland ist es so, in Brandenburg, in der Prignitz zum Beispiel, da gibt es die Zeitung nur noch in der digitalen Form. Oder in Thüringen, in Greiz, die ostthüringische Zeitung, die gibt es nur noch digital. Ich sage jetzt mal, jüngere Leute würden sowieso vielleicht den Kopf schütteln bei einer auf Papier gedruckten Tageszeitung. Daher wundere ich mich auch bei diesen Studien und frage mich, ob das fehlende Papier wirklich dann da so das große Problem ist. Das bezweifle ich ja.
Hier könnte eine Medienpolitik, die proaktiv ist, eingreifen. Ich nehme das Beispiel von Kanada. In Kanada, das gilt übrigens auch für Nordeuropa, das sind Flächenstaaten mit geringer Bevölkerungsdichte. Und da hat sich das Problem der Zustellung von gedruckten Zeitungen schon vor 20 Jahren gestellt. Wenn ich alle 100 Kilometer 3 Abonnenten habe, dann ist das nicht mehr finanzierbar. Was hat der kanadische Staat gemacht? Um gerade auch ältere Leute, die etwas Mühe haben, damit zum Umstieg auf ein digitales Abo zu bewegen, wer ein digitales Abo löste statt seines bisherigen Abos für eine gedruckte Zeitung, der durfte dann die Kosten von seiner Steuer absetzen. Und dieser Anreiz ist 2024 dann auch beendet worden, weil das da gar nicht mehr nötig war und die Leute auf Digital-Abo umgestellt hatten. Solche vorausschauenden Maßnahmen könnte man in der Bundesrepublik durchaus auch treffen.
Mhm. Und die Frage ist halt, was auch für Folgen entstehen, wenn der Lokaljournalismus gänzlich fehlt. Es gibt Studien in den USA, ich habe es gerade eben angesprochen, dort gibt es diese sogenannten News Deserts, also dass es gar keine Zeitung gibt. Und die Studien haben festgestellt, dass die Ausgaben im öffentlichen Dienst zum Beispiel steigen, wenn der Lokaljournalismus fehlt, dass Leute seltener als Politiker kandidieren und dass es häufiger zum Beispiel zu Wirtschaftskriminalität, zu Umweltverschmutzung oder auch zu Verstößen gegen das Arbeitsschutzrecht kommt. Und der Hamburger Medienprofessor Dr. Christopher Buschow, der hat noch mehrere Punkte.
Naja, das Tragische mit dem Lokaljournalismus ist aus meiner Sicht, dass seine Relevanz und Bedeutung sich leider häufig erst dann so richtig zeigt, wenn er nicht mehr vorhanden ist. Und das belegen eben die Studien aus den Vereinigten Staaten. Also wir sehen, dass die Menschen schlicht und ergreifend schlechter informiert sind, dass weniger Menschen zur Wahl gehen, dass das Wahlverhalten sich polarisiert und dass eben auch tatsächlich die Korruption der wirtschaftlichen Eliten steigt. Schlicht und ergreifend deshalb, weil dieses Korrektiv des Lokaljournalismus vor Ort eben nicht mehr da ist und eben nicht mehr den Leuten auf die Finger schaut. Und das ist natürlich eine sehr problematische Entwicklung. Ich würde sagen, mittelbar ist der Verlust von Lokaljournalismus auch eine große Gefahr für das demokratische Zusammenleben.
Ja, das hat der MBR gesagt und ich finde, er hat einen großen Punkt. Und das sehen wir ja jetzt, dass das Tragische mit dem Lokaljournalismus ist, dass seine Relevanz und die Bedeutung sich erst dann zeigen, wenn er nicht mehr vorhanden ist, oder Roger?
Da ist auf lokaler, auf regionaler Ebene keine vierte Gewalt mehr, die Missstände anprangert. Und das ist das eine. Und das andere ist, die Leute wissen dann fast nicht mehr, was Journalismus ist. In den erwähnten Vereinigten Staaten von Amerika haben 70 Millionen Bürgerinnen und Bürger kein regionales und lokales Medium mehr. Sie informieren sich im Wesentlichen über soziale Medien, Facebook die Älteren und TikTok die Jüngeren. Und sie verlieren jegliche Beziehung zu dem, was Journalismus ist. Überspitzt formuliert, viele wissen gar nicht mehr so richtig, was Journalismus ist, und in diesen sozialen Medien, deren Algorithmen polarisieren, emotionalisieren, brutalisieren, wachsen sie auf. Und es gibt eine starke Korrelation. Wer kein lokales Medium mehr hat, der wählt eher die US-Republikaner, also die Partei, die sich zusehends radikalisiert und eigentlich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weiter radikalisiert hat. Und wer gut informiert ist, dank lokaler und regionaler Medien, der wählt dann eher die US-Demokraten. Also eine fast schon direkte Folge, einen direkten Niederschlag auf das demokratische Verhalten.
Mhm. Ja, ist halt die Frage, ob der Rückgang des Lokaljournalismus allein zu einem verstärkten politischen Extremismus führt, weil ich glaube, die Inhalte verbreiten sich unabhängig vom Journalismus. Das Problem ist ja eher die allgemeine Medienlandschaft und die sozialen Medien, die in den letzten 10, 15 Jahren so stark geworden sind.
Es ist ein Beitrag unter mehreren. Da gibt es natürlich auch ökonomische Entwicklungen, da gibt es kulturelle Entwicklungen. Der große Staatsrechtler Ernst Wolfgang Böckenförde sagte ja, die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht herstellen kann. Aber einen Teil dieser Voraussetzungen stellt eben das Mediensystem her. Den Gemeinsinn, ob es mehr oder weniger Gemeinsinn gibt, hängt durchaus auch von der Medienlandschaft ab. Ob man gut informiert ist oder nicht, ob man sachlich an die Sachen herangeht oder eher emotional, ob der Zusammenhalt einer Gesellschaft gewahrt bleibt oder nicht. Zu alledem trägt natürlich das Mediensystem bei. Und wenn es beschädigt ist, dann schwinden eben auch elementare Voraussetzungen der Demokratie.
Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Im Osten ist ja die Lage besonders. Hier gibt es quasi nur noch die Funke Mediengruppe und den MDR. Medienvielfalte sind hier relativ überschaubar, trotz der vielen Neugründungen nach der Wende, muss man sagen. Und es ist ja auch so, dass wo Medienhäuser sich zurückziehen, hier andere die Lücken schließen.
Oh ja, da stürzen sich die Extremisten in diese Lücke. Und sei es mit Kleinstpublikationen, die eigentlich gar nicht wahrgenommen werden, aber im lokalen Bereich höchst einflussreich sein können, und natürlich über die sozialen Medien, wo sie ganz besonders stark präsent sind.
Mhm. Und ich weiß nicht, ob du die letzte Ausgabe des ZDF-Magazin Royal gesehen hast mit Jan Böhmermann. Auf jeden Fall erschuf er dort den ORR, quasi das Pendant zum ÖRR, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bei dem wir hier sind. Genau, das ORR steht für die Ostdeutsche Rechtsextreme Regionalanzeiger, quasi die rechte Unterwanderung der kostenlosen Anzeigenblätter, alle im Look von Lokalzeitungen. Und da hat er einiges aufgedeckt, dass eben auch neben den Berichten über Vereinsfesten auch mal ein Gastbeitrag von Hans-Georg Maaßen steht und eben viele Texte von und über die AfD, alle im Sprech von rechts. Und vor allem ganz viele große, teils halbseitige Anzeigen der AfD, zum Beispiel im Neuen Gera, da ist einer der Autoren, der war nicht nur der angeblich unabhängige Lokaljournalist, sondern der ist nämlich auch noch der Geschäftsführer der Zeitung und der Redaktionsleiter und er ist auch noch der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Stadtrat, ohne dass ein Leser das weiß. Und das wird eben alles kostenlos unters Volk gebracht, teilweise noch finanziert mit öffentlichen Geldern wie dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Das finde ich eine schreckliche Entwicklung.
Das ist nur noch dem Anschein nach Journalismus. Das hat mit dem Berufsethos nichts mehr zu tun. Und das ist eine Entwicklung, die es nicht nur in der Bundesrepublik und nicht nur in den neuen Bundesländern gibt. In meinem Lande, der Schweiz, hat der Chefpopulist, müsste man sagen, Christoph Blocher, der starke Mann der Schweizerischen Volkspartei, die an die 30% Wähleranteil hat, eine ganze Reihe von Gratiszeitungen, von Regional-Lokal-Anzeigern gekauft und er schreibt regelmäßig darin. Fast niemand befasst sich damit und trotzdem wird das zu einem Machtfaktor. Also die Gefahr ist ganz groß. Und mich erstaunt auf diesem Hintergrund die enorme Passivität der deutschen Regierung. Die Ampelkoalition hatte zu Beginn, als sie in ihrem Koalitionsvertrag so manches vereinbarte, gesagt, wir werden Medienpolitik machen. Etwa ein Dutzend Maßnahmen wurden angekündigt. Praktisch ist fast nichts geschehen.
Mhm. Es schließen dann aber auch andere die Lücke. Ich sage es mal, Facebook-Gruppen oder Telegram-Gruppen oder eben die Pressestellen der Gemeinden. Und wir haben auch mit dem Journalistikprofessor an der Katholischen Universität Eichstätt gesprochen, mit Klaus Mayer.
Wir beobachten in der Tat, dass etliche Städte und Gemeinden die Öffentlichkeitsarbeit ausbauen, gerade im digitalen Bereich ausbauen. Ich bin da sehr skeptisch. In der Regel ist es eben so, dass die sehr einseitig ist, dass sie eben Positionen vom Bürgermeister zum Beispiel oder von der Mehrheitsfraktion transportiert, dass eben ganz bestimmte Themen lanciert werden, andere, die etwas unangenehm sind für die Gemeindeverwaltung, gar nicht gespielt werden.
Es fehlt einfach die Pluralität dann und es fehlt das Korrektiv im Lokalen.
Es fehlt der Wille zu recherchieren und genau jenes Wissen zu veröffentlichen, dass die Mächtigen nicht veröffentlicht haben möchten. Das ist ja eine der elementaren Funktionen des Journalismus. Im Großen und Ganzen, wenn es um die wichtigen gesellschaftlichen Trends geht, bewirkt der Journalismus sehr wenig. Meistens geht er mit der Musik, geht er mit der Zeit. Aber im Kleinen, im Lokalen, Missstände sozusagen darzustellen, mit dem Finger auf Fehlentwicklungen zu zeigen, da könnte Lokaljournalismus eine große Macht entfalten. Und wenn die wegfällt, dann sind die Mächtigen eben noch etwas mächtiger und oft genug auch etwas korrupter.
Es gibt ja im Lokaljournalismus Startups, die anders denken. In Düsseldorf zum Beispiel, 4.0 oder Carla aus Konstanz, die leider gescheitert sind, weil die Finanzierung nicht gesichert ist. Sie haben eben keine Sicherheit gehabt. Oder in Münster, da gibt es Rums, die haben sich aus einer Unzufriedenheit der lokalen Presselandschaft heraus entstehen lassen, weil auch da der Verleger der Lokalzeitung gleichzeitig Vorstand in der Industrie- und Handelskammer ist und mit mehreren wirtschaftsnahen Posten versehen. Und wie Gesellschafter Marc-Stefan Andres uns sagte, passte das eben nicht zum Verständnis des Journalismus.
Wo wir nicht hinkommen dürfen, ist, dass der Lokaljournalismus sich zu sehr gemein macht mit der Stadt. Also das ist, finde ich, auch ein großes Problem, weswegen viele Leute, glaube ich, Lokalzeitungen auch gar nicht mehr ernst nehmen, ist diese extreme Nähe zwischen Verlagen, Redakteurinnen und Stadtgesellschaft. Also Terminjournalismus, Pressekonferenzen, da gehen wir einfach gar nicht hin, sondern wir schauen nach, was die Themen sind, die wir setzen.
Also weniger dieses Klein-Klein, sich mehr mit den Themen auch im Lokalen beschäftigen, die gesamtgesellschaftlich diskutiert werden. Klima, Mobilität und Wohnen und dann wie eben hier vielleicht so ein Newsletter zweimal die Woche für 10 € zu verschicken. Kann das eine gute Idee sein für Lokaljournalismus?
Das gehört dazu, aber das ist nur die halbe Miete, weil Verkehrspolitik oder Klimapolitik in einer Gemeinde, die muss sich dann niederschlagen, beispielsweise im Haushalt dieser Gemeinde. Und wenn ich keine kompetente Journalistin, keinen kompetenten Journalisten mehr habe, der den Haushalt der Gemeinde, das Finanzgebaren der Kommune durchleuchten kann, dann ist die einseitige Ausrichtung auf das, was für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar ist, einfach zu wenig. Gegenmacht entsteht nur durch Kompetenz und große Kompetenz zu entwickeln, auch dort, wo es nicht wahnsinnig publikumsfreundlich ist, wo es nicht wahnsinnig attraktiv ist, wo es vielleicht nur eine kleine Leserschaft gibt, ist wichtig, wenn man Gegenmacht sein will.
Ich meine, es gibt auch, um Machtmissbrauch zu verhindern oder aufzudecken auf kommunaler Ebene, ich sag's mal, Transparenzgesetze, es gibt Bürgerinitiativen, es gibt unabhängige Blogs, die diese Kontrollfunktion ebenso übernehmen müssen. Also ist eben die Frage, ob der Lokaljournalismus das einzig unverzichtbare Korrektiv ist.
Nein, aber Bürgerjournalistinnen und Bürgerjournalisten, wenn es die gibt, können sehr vieles bewerten, aber sie brauchen dann ein Medium. Und rein nur über die sozialen Medien größere Recherchen zu veröffentlichen, um überhaupt diese auch zu finanzieren, das wird schwierig.
Das heißt also, wir brauchen Modelle, die zukunftsfähig sind, die müssen entwickelt werden, ja auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, im regionalen. Roger, du bist ja auch Mitglied im Zukunftsrat. Wie könnte das aussehen? Was wird da besprochen?
Das eine ist, wie ich zuvor auch kurz erwähnte, Medienförderung oder präziser formuliert Journalismusförderung, dass mit öffentlichem Geld Journalismus finanziert werden und nicht der Medienbetrieb, der verrückt spielt. Und das muss nicht immer nur auf der Bundesebene erfolgen. In meiner kleinen schweizerischen Heimatstadt Freiburg, Fribourg, da sah die Kantonsregierung, dass die Lokalzeitung, eine wichtige, schöne, traditionsreiche Lokalzeitung, La Liberté, die Freiheit, letztlich gefährdet war, dass bald wahrscheinlich ein großer überregionaler Medienkonzern die übernehmen würde und diese Stadt Freiburg dann ihr Medium weitgehend verlieren würde. Und was hat sie gemacht? Mittels der lokalen öffentlich-rechtlichen Bank, mittels des Elektrizitätswerks und einer dazwischen geschalteten Stiftung, um die Unabhängigkeit zu wahren, hat sich die öffentliche Hand an dieser Zeitung beteiligt, die ihre Unabhängigkeit aber voll und ganz gewahrt hat. Und dieser kleine Kanton Freiburg in der Schweiz ist einer der ganz wenigen, der noch eine eigene Zeitung hat. Das heißt, man muss nicht immer auf die ganz großen Gesetze, die in Berlin beschlossen werden, warten. Viele Landesregierungen, viele Kommunen könnten selbst die Initiative ergreifen. Wahrscheinlich muss in der Bundesrepublik aber auch das Bundesverfassungsgericht seine Rechtsprechung ändern, denn bis jetzt und aus verständlichen historischen Gründen war dieses Land besonders skeptisch gegenüber jeglicher staatlichen Beteiligung an den Medien, aber das ist leider nicht mehr zeitgemäß. Ich wünschte mir eine Situation, wo es nur privat nach wie vor ginge, aber die ist leider diese Zeit verstrichen.
Ja, in den letzten Jahren, da ging es ja im Gespräch über Subventionen um eine Betriebsförderung. Also wer viele Auflagen hat, der bekommt viel Geld. So war eigentlich immer der Diskussionsstand. Aber wir brauchen ja eigentlich eine Innovationsförderung, ne, von Seiten der Politik. Also ein Umdenken ist gefragt. Das ist meiner Meinung nach noch nicht angekommen in der Medienpolitik.
Das ist überhaupt nicht angekommen und innovativ ist ein anderes Modell, emblematisches Modell aus meiner Sicht, das auch im kleinen schweizerischen Freiburg gemacht wurde. Nämlich alle Jungen, die Jugendlichen, die volljährig werden, kriegen kostenlos für ein Jahr ein Online-Abo eines regionalen Mediums. Und das ist eine Förderung sowohl dieser regionalen Medien als auch eine Einstiegshilfe für Jugendliche.
Also wir sprechen jetzt immer über die Politik, dass sie auch was ändern muss, aber ich finde ja auch, wir haben es ja vorher gehört mit dem Kaputtsparen der Verlage, auch die Redaktionen und die Verlage müssen sich ja ändern, oder? Es ist ja auch nicht so, dass sie sehr fortschrittlich aufgestellt sind. Ich habe eine Studie gelesen von 2020, dass bei 100 Lokalredaktionen die Chefredaktion zu 95% männlich besetzt ist. Also die Frage, machen denn die Redaktionen auch in ihrem Angebot und in ihrer Struktur, wie sie sind, alles richtig oder könnte man dort eigentlich umdenken? Ich sage jetzt mal, speziellere Redaktionsangebote machen. Mir fällt jetzt ein, Familien anzusprechen, die jetzt, sage ich mal, konkret in dieser Region verankert sind oder ein Dossier für lokale Entscheider, also so ein Wertversprechen mitgeben der Informationsvorsprünge. Also vielleicht müssen sich einfach auch die Medienhäuser von ihrer Idee, wie sie aufgestellt sind, ändern. Oder wie siehst du das?
Ja und nein, natürlich bedarf es einer viel größeren Diversität innerhalb der Redaktionen, denn sonst wird die Lebenswelt vieler Leserinnen und Leser, vieler Zuschauerinnen und Hörer nicht abgebildet. Aber wir sehen, dass auch jene wenigen Redaktionen, die eine Diversität leben und die sehr innovativ sind, in massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind. Siehe beispielsweise die Taz, die jetzt beschlossen hat, nur noch am Wochenende eine gedruckte Zeitung zu sein. Es ändert nichts daran, auch die beste Diversität, auch das beste Angebot, dass es einfach finanziert werden muss. Mhm. Und die Vorstellung, man könnte das einfach nur mit Bürgerjournalistinnen und Bürgerjournalisten machen, die kostenlos arbeiten, die sich aus Idealismus und aus staatspolitischer Verantwortung auch selbst ausbeuten, das trägt nicht so, kann man ein Mediensystem nicht aufbauen.
Eine andere Idee, die ich noch einbringen möchte, ist ja das Modell des gemeinnützigen Journalismus, wie zum Beispiel Korrektiv, die ja diesen Geheimplan gegen Deutschland aufgedeckt haben. Die Gemeinnützigkeit von Journalismus muss endlich vom Gesetzgeber und den Finanzämtern anerkannt werden. Das fordert dieses Forum. Das heißt, dass man Spenden auch steuerlich vergünstigen kann. Netzpolitik.org ist so ein Beispiel. Was hältst du von dieser Idee? Gerade aus der Praxis, die du so gut kennst, würde so eine Art Journalismus funktionieren?
Die Ampelkoalition hatte versprochen, den gemeinnützigen Journalismus anzuerkennen und die Rahmenbedingungen für gemeinnützige Medienhäuser wie Korrektiv zu verbessern. Und da ist nicht viel passiert. Zuletzt hat jetzt das Bundesfinanzministerium beschlossen, eine Richtlinie zuhanden der Finanzämter zu erlassen, die aber eigentlich nur eine Interpretationshilfe ist, um etwas freundlich, gemeinnützig freundlicher zu sein. Aber eine Gesetzesänderung ist bis jetzt unterblieben und das wäre unbedingt auch nötig, damit sich gemeinnützige Häuser gegebenenfalls rechtlich wehren können.
Roger, was glaubst du, mit all den Umbrüchen und den Herausforderungen, auch den finanziellen, wo stehen wir mit dem Lokaljournalismus in 10 Jahren?
Entweder lässt man die Dinge laufen und dann gibt es je länger, desto weniger Lokaljournalismus, der diesen Namen verdient. Oder aber man schafft Rahmenbedingungen einschließlich einer öffentlichen Finanzierung von Lokaljournalismus und dann wird diese wunderbare Gattung ihre hochdemokratische Rolle weiter erfüllen können.
Es ist also noch einiges zu tun im Lokaljournalismus, auf der Baustelle Lokaljournalismus als unverzichtbares Korrektiv für die Macht und auch für die demokratischen Werte und die Gesellschaft, in der wir leben. Darüber haben wir gesprochen in dieser Folge, was geht, was bleibt. Und ich habe mich sehr gefreut, Roger, dass du bei uns zu Gast warst. Vielen Dank.
Mit Vergnügen.
Ich wünsche dir noch viel Erfolg mit deinem neuen Buch, was ja jetzt im Oktober rauskommt. Wir anderen hören uns wieder in 2 Wochen hier. Ihr könnt uns immer eine Mail schreiben an kulturpodcast@swr.de mit Hinweisen, Tipps und Anregungen. Und jetzt noch ein Hörtipp für die ARD-Audiothek von mir.
Hellblau, der 5-Minuten-Podcast zur Multikrise von SWR Kultur. Es ist nicht nur der Klimawandel. Es ist auch das Artensterben, die Übersäuerung der Meere. Es sind wirtschaftliche Verwerfungen, Kriege, demografischer Wandel und die Liste lässt sich fast beliebig verlängern. Es hagelt Krisen und alles steht mit allem in Verbindung. Es ist eine Multikrise. Und egal wie man zu all dem steht, man muss sich verändern oder man wird verändert. Was müssen wir wissen und was können wir tun, um uns im Guten zu verändern? Der Podcast lässt Expertinnen und Experten zu Wort kommen.